Ich hoffe, ihr habt alle die Hitzewellen überstanden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Folge veröffentlichen möchte, denke ich, dass die so weit wieder abgeschlossen sein könnten. Ich sitze gerade tatsächlich nur mit einer kurzen Hose an meinem Studiotisch und nehme die Podcast-Folge auf, beziehungsweise habe die zurechtgeschnitten und möchte euch noch kurz eine Einleitung sprechen. Ich mag ja Wärme. Aber ich weiß, es gibt auch genug, die damit zu kämpfen haben. Also trinkt genug, seht zu, dass ihr nicht dehydriert und schließt euch ein irgendwo in den Schatten, also allen, denen das nicht gut tut. Ab einer gewissen Temperatur, Gradzahl habe ich mir sagen lassen, ist es für uns Menschen sowieso gar nicht mehr so gut, egal wie gerne man Hitze hat oder nicht. Ich möchte heute mal starten mit einem kleinen Update, beziehungsweise alle, die mir nicht auf Instagram folgen, hören das vielleicht auch zum ersten Mal. Ich habe nämlich ein kleines Buchprojekt begonnen, also begonnen schon länger. Und das Buchprojekt, also die Schreibarbeit, ich sag's mal so, ist abgeschlossen. Ich bin also so ziemlich fertig mit Schreiben und habe das Manuskript an einige Verlage schon abgeschickt. Ich lasse es auch gerade schon selbst korrigieren und lektorieren und parallel ein Cover erstellen. Also das habe ich ausgelagert. Und Verlage haben sich jetzt tatsächlich auch schon rückgemeldet. Ich habe hier schon 5 Autorenverträge auf meinem Schreibtisch, die ich theoretisch unterschreiben könnte. Und dann ginge es auch schon los. Aber da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Es gibt tatsächlich noch 2, 3, vielleicht sogar 4 Verlage, die gesagt haben, sie finden das super interessant. Sie würden sich gerne noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um zu überlegen, ob das in das Verlagssortiment passt und welche Strategie oder welches Angebot sie mir eben machen möchten. Deswegen warte ich noch ein bisschen ab. Den August mache ich eh ein bisschen ruhiger. Und so bis Mitte September, da sind bei uns in Bayern ja auch die Sommerferien vorbei in der Schule. Das heißt, da geht meine Tochter auch wieder in die Schule. Da werde ich dann wieder so richtig loslegen. Aber ja, das wollte ich euch mal mitteilen. Also, das Buch wird erscheinen auf jeden Fall, ob ich es nun selbst verlege oder ob es ein Verlag macht. Wenn ich selbst verlege, wird es schon im September kommen. So Ende September habe ich spätestens angepeilt, dass es da ist. Und wenn es ein Verlag macht, gut, dann muss ich natürlich gucken, wie das bei denen in den Plan passt. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden. Und ich setze euch auch in die Shownotes einen Link. Da kann man sich, also ich habe auf meiner Webseite schon mal so eine kleine Seite über das Buch eingerichtet, was so kleine Inhalte sind. Wir werden bald auch noch so eine kleine Leseprobe einfügen. Aber da könnt ihr euch schon gerne auch auf eine Warteliste eintragen und bekommt dann immer ein Update darüber, welcher Stand da gerade ist und wann das Buch rauskommt. Um was geht's in dem Buch? Also ich wollte nicht einfach eine Story über meine Depression schreiben, die ist aber auch enthalten. Ich wollte auch nicht einfach einen Ratgeber schreiben und ich wollte auch nicht nur einfach über mein Modell berichten, das ich verwende, wenn ich meine Klienten begleite. Ich habe dann einfach alles drei gemacht. Ich habe die drei Dinge miteinander verbunden, also einen kleinen Ratgeber geschrieben, der aber nicht jetzt so 0815 Standard ist, sondern auch aus meiner Sicht begleitet ist. Also ich erzähle dann auch meine Tipps und Tricks zu diesem Ratgeber, was man gerade als jemand tun kann, der vielleicht noch nicht jahrelang mit einer Depression Erfahrung hat, sondern wenn man da gerade erst so reinrutscht oder irgendwie so gar keine Orientierung hat, wo gehe ich als erstes hin, wie mache ich das alles und wie kann ich vielleicht den ganzen Prozess besser unterstützen. Dazu habe ich dann ein paar Bilder eingefügt und einfach aus meiner Sicht so viele Tipps, Tricks, Hilfsmittel vorgeschlagen, dass das Ganze erleichtert und enorm beschleunigt und vor allem ja auch eine Richtung vorgibt, also eine Klarheit, wie gehe ich jetzt wirklich mit dieser Krankheit um und welchen Weg gehe ich, dass es möglichst heilsam ist und auf der anderen Seite aber auch effizient sein kann, also dass ich nicht so viel Zeit verliere. Und mein Fünf-Phasen-Modell, das ja wirklich wahnsinnig gut meinen Klienten hilft und jedem, dem ich das so vorstelle, das ist ja eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, um zu sich selbst zu kommen, zu akzeptieren, Urvertrauen aufzubauen, Selbstwert aufzubauen, also alles, was man auch so braucht, um aus diesen Depressionsphasen besser rauszukommen und da auch möglichst lange rauszubleiben oder auch ganz draußen zu bleiben. Auch das wollte ich unbedingt teilen und wirklich mal genauer beschreiben, was geht da vor sich. Und zwischendrin, zwischen diesen, ich sag jetzt mal, zwischen diesem ratgeberähnlichen Aufbau sind dann immer wieder Story-Schnipsel von mir, die wirklich meine wahre Geschichte erzählen, so aus der Ich-Perspektive auch meine Gefühle und meine Gedanken teile ich da viel mit. Und das ist immer in so einzelnen Situationen, also und immer passend auch eingefügt. Also wenn ich gerade über Antidepressiva in dem Ratgeberteil berichte, dann gibt es da auch immer ein oder zwei Stories dazu, wie das bei mir mit Antidepressiva war. Also als ich damals zum Beispiel bei der Psychiaterin saß oder als ich die ersten Tabletten genommen habe. Also das hat sich echt schön aufgebaut und das war von Anfang an auch so meine Idee. Und dass das Ganze, ja, also die Verlage, die mir geschrieben haben mir gespiegelt, dass das Ganze recht einzigartig aufgebaut wäre und sich durch diesen Aufbau, durch diese Zusammenstellung wirklich deutlich auch vom Markt abhebt bisher. Und ich bin echt gespannt, was daraus wird. Also, dann wisst ihr jetzt erstmal Bescheid. Geht gerne auf den Link, also auf meiner Webseite ist das auch schon eingebunden unter dem Menüpunkt Bücher. Da seht ihr auch, momentan ist der Titel Dein Weg aus der Depression. Ob das Ganze so bleibt, Titel und so weiter, ist natürlich alles noch nicht fest, aber das wird jetzt die nächsten Wochen immer klarer werden und dann werden wir uns auch um die Veröffentlichung kümmern. Dann vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben, an alle Nachrichten, an alle motivierenden und Themenwünsche. Dann haben mir auch echt einige geschrieben, dass ich immer sagen würde, bitte gebt mir doch eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Und dann gefragt, wo kann man den Podcast denn bewerten? Ja, das ist tatsächlich bei jedem Podcast-Anbieter ein bisschen anders. Bei Spotify zum Beispiel ist es so, da kann man Sterne vergeben, aber jetzt keinen Text irgendwo schreiben. Bei Apple kann man auch Sterne irgendwo vergeben und sogar noch einen Text dazu schreiben. Und so ist es tatsächlich überall. Ob RTL Plus, auf Podimo kann man, glaube ich, zumindest Empfehlungen ausgeben, also mit so einem Zeichen. Auf Audible geht das, auf Amazon Music geht das genauso. Da kann man auch Sterne vergeben. Kann man auch auf Amazon einfach machen. Da ist mein Podcast, den findet man dort auch, wenn man in Amazon einfach meinen Namen oder den Podcast-Namen eingibt. Auch da kann man das machen. Ich freue mich wahnsinnig darüber, weil er dann natürlich auch ein bisschen bekannter wird und noch andere Menschen trifft. Was wichtig ist, bei Spotify ist es gar nicht so einfach zu finden, weil wenn man in der Folge, also wenn man eine Folge anhört von dem Podcast, dann ist es nicht so, dass man irgendwo kurz hochscrollt und dann sind die Sterne zu sehen, sondern man muss wirklich auf das Hauptmenü von dem Podcast gehen. Das ist bei den anderen Podcast-Hostern vielleicht genauso. Also ihr müsst dann irgendwo auf so einen Link klicken, wo wirklich Lasst uns über Depressionen sprechen, allgemein erklärt wird und mein Trailer vielleicht zu sehen ist. Und dort kann man die Sterne vergeben, gerade in Spotify. Wie das woanders ist, da bin ich jetzt nicht so firm. Also ich gucke meistens nur in Spotify rein und die anderen schaue ich immer mal nach, ob es Kritiken gibt. Also wisst ihr Bescheid? Gerne, wenn euch der Podcast gefällt, gucken, wo ihr das bewerten könnt, wie ihr das bewerten könnt und dann eure Bewertungen abgeben. Heute möchte ich euch ein Interview, na, nicht vorstellen, ich habe ein Interview geführt. Wir nennen es mal so, mit Dr. Thomas Reinbacher, der 2021 in einer schwere Depression gefallen ist, über 200 Tage in der Psychiatrie verbracht hat, sogar in mehreren Blöcken, weil er zwischendurch, da ging es ihm mal besser. Und dann hat er natürlich das gemacht, was viele Depressionsgeplagte machen, denen es dann erstmal gut geht. Die machen dann das Gleiche wie vorher und dann fallen sie wieder rein und fragen sich, was ist denn jetzt los? Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, das kennt ihr vielleicht auch schon, Nach Grau kommt Himmelblau. Habe ich selbst gelesen, tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Und darüber und aber auch, was er sonst so macht, erzählt er uns in diesem Interview. Ist echt wirklich schön authentisch geworden. Ich wünsche euch dabei viel, viel Freude. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Thomas Reinbacher. Servus, grüß dich.
Servus, grüß dich, Nikolas. Hallo. Schön, dass du dir
Danke für die
Zeit genommen
Einladung.
hast. Du bist ja gerade im Urlaub, hast du gesagt, oder fast so ein bisschen im Urlaub, hast du gesagt. Umso schöner, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen über dein Buch, aber natürlich auch deine Geschichte sprechen. Dein Buch heißt Nach Grau kommt Himmelblau. Ein ziemlich bekanntes Buch und liest sich auch immer erstmal wie der Klassiker, so deine Vorgeschichte. Und die möchte ich ganz kurz mal so sagen, was du auf deiner Webseite hast und was ich noch gefunden habe. Thomas, 38, aus München, Einser-Schüler, studierte in China, Aachen und Wien, promovierter Informatiker, Forscher bei der NASA, Manager bei McKinsey, Amazon, Google, Leidenschaft Fahrradmechaniker und alles Outdoor. Alles Happy Ding Dong bis zur schwersten Depression 2021 mit über 200 Tagen in der Psychiatrie. Heute wieder alles gut. Das finde ich das Lustigste oder das Beste am Buch. Es gibt ein Happy End.
Ja, das ist auch für mich persönlich das Beste daran, dass es ein Happy End gegeben hat. Ich glaube, ohne dem hätte es auch das Buch nicht gegeben, ja. Dann wird es vielleicht das Buch dann Grau bleibt grau oder so geheißen, statt nach Grau kommt Himmelblau. Ja, aber stimmt alles, ja.
Schön, du warst tatsächlich Leiter des Produktteams für Alexa bei Amazon.
Ja, genau. Also ich habe das Produktteam für Alexa geleitet. Wir haben uns darum gekümmert, um Alexa in Deutschland und in Österreich, also für die deutsche Alexa. Da gibt es ja auch ganz viele Dinge, die dann natürlich sehr lokal sind. Ja, wie sprechen denn die unterschiedlichen Dialekte? Was muss man da verstehen und welche Fußballmannschaften sind da wichtig und so weiter. Ja, war ein total spannender Job, sehr erfüllend. Und als Produktmanager, der ich damals war, gibt es ja wenige Produkte, die wirklich jeder fast zu Hause hat, und Alexa ist so gefühlt eines. Und ja, das war eine tolle Aufgabe.
Hast du da ein Gimmick versteckt, wenn man irgendwas Bestimmtes zu Alexa sagt?
Ja, nee, kann ich. Hatten wir damals schon, wurde dann wieder entfernt.
Ah, okay.
Ich kann vielleicht so eine Anekdote erzählen, von was total gut angekommen ist. Ist bei Kindern gibt es so einen, bei Alexa die Fähigkeiten heißen Skills, und da konnte man den Weihnachtsmann anrufen. Und der war aber immer irgendwie beschäftigt. Der hat quasi nie abgenommen. Und ja, so ab den 1. Dezember ist wahnsinniger Inflow an Kinder, die angerufen haben, die alle ihre Weihnachtswünsche abgeben wollen. Und der Weihnachtsmann war aber nie da. Der hat immer nur so ein 11 abgehoben. Und das war recht lustig. Und am 24. dann hat er dann selber abgehoben und hat kurz was gesagt. Ja, also es war schon sehr emotionales Produkt, auch weil man ja auch fast so wie eine kleine Freundschaft mit dem Ding schließt über Zeit. Und ja, ich beobachte das immer noch sehr eng, und ja, ich finde es sehr spannend, was da alles passiert.
In welchem Jahr war das?
Bei Amazon war ich bis Ende 2020, genau.
Oh, das war ja dann relativ kurz vor deinem, ich nenne es mal Zusammenbruch.
Genau, das stimmt. Ja, das war kurz davor. Ich habe eigentlich bei Amazon war ich total glücklich und happy und habe ein total super Team gehabt. Corona-Pandemie ist gekommen, wir sind alle ins Homeoffice und so, alles weitergelaufen. Mich hat es aber irgendwie so ein bisschen gewurmt, weil ich da nicht weitergekommen bin oder zumindest nicht schnell genug weitergekommen bin. Und deswegen ist in mir so, hat es immer so ein bisschen den Wunsch gegeben, du musst noch irgendwas anderes machen. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, wenn ich da nicht weiterkomme, dann gehe ich woanders hin. Und dann habe ich eben Job gewechselt. Ja. Genau, das war dann im April 21 habe ich dann den neuen Job angefangen. Genau.
Also bei Google und dann relativ zügig aber auch in diesen Zusammenbruch gekommen, ne?
Ja, ich glaube, ich war da sogar noch in der Probezeit. Also ich war da so 5, 6 Monate dabei. Und ja, dann ist so der erste, ja, ich glaube, da werden wir dann noch drüber sprechen, so der erste große psychische Zusammenbruch bei mir gekommen.
Burnout und Depressionen ist es ja so, dass es nie einen Auslöser so an sich gibt. Gibt ja immer Multifaktorielles. Aber du hast jetzt gerade gesagt, dass du von Amazon zu Google gewechselt bist und hast gesagt, weil du ein bisschen weiterkommen willst. War da irgendwie so ein direkter Auslöser mit dabei? War das auch ein Puzzleteil, dass du dann zusammengebrochen bist?
Ja, das war sicher auch einer der vielen Puzzleteile. Aber wenn man jetzt in meiner Biografie ein bisschen zurücksieht, dann habe ich die letzten 10 Jahre immer schon sehr viel gearbeitet und auch in sehr anspruchsvollen Jobs. Und in der Zeit speziell sind sehr viele Sachen auf einmal zusammengekommen. Also wir haben Nachwuchs bekommen, ja, wir hatten auf einmal ein Baby. Total lieb und das bringt natürlich total viel Glück und Freude, aber ist auch anstrengend. Ja, zum Beispiel, wenn unser Kleiner hat so eine ja, chronische Bronchitis gehabt und hat ganz schlecht geschlafen und es war echt schwierig schon vom Schlafsetup. Meine Frau hat in ihrer Elternzeit ein Startup gegründet und hat hier irgendwie Wein nach China verkauft und bei uns im Wohnzimmer hat es ausgesehen wie in so einem riesen Logistikzentrum von Amazon, überall diese kleinen Styroporkugeln, was du die kennst. Und ich habe den Job gewechselt, habe ein Team übernommen, das in Kalifornien sitzt und viele meiner Kunden waren in Asien und ich war in München, also von der Zeitzone gar nicht gut. Und wir hatten dann noch so einen Gerichtsprozess an der Backe gegen unseren Bauträger von einer Wohnung, die wir für uns gekauft haben. Da hat es ganz viele Baumängel gegeben. Und das ist alles sehr komprimiert in so 3, 4 Monaten zusammengekommen. Und da hat dann natürlich der Körper irgendwann gesagt, oder die Psyche in meinem Fall, stopp hier aus, es gibt gar nichts mehr. Und das kann man jetzt so einfach erklären und das ist natürlich ganz klar. Und ich sehe dich jetzt nicken und du sagst, ja, klar, ne, kann ich mir vorstellen. Aber damals, wenn man in der Situation drin ist, habe ich das nicht kommen sehen, weil ich eben immer schon ein sehr hohes Pensum gearbeitet habe. Und ich bin so, wie viele Leute auch erzählen, ja, reingeschlittert. Und das hat halt angefangen mit, konnte immer schlechter ein- und durchschlafen. Ich habe immer. Meine Gedankenwelt ist immer ein bisschen dunkler und dunkler geworden. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, wie wenn das von heute auf morgen geht, aber viele Monate, wie so eine dichte Wolke, die sich über sein Denken legt und du denkst zum Beispiel in der Arbeit, bei den Projekten immer nur dran, ah, das wird sowieso nicht funktionieren, ja, oder du zweifelst irgendwelche Freundschaften an oder du denkst, ah, bei dem und dem privaten Projekt, das klappt sowieso nicht, hier bekommen wir Probleme, obwohl die gar nicht da sind. Also das heißt, die Depression in meinem Fall raubt dir ein bisschen die Realität. Und es geht aber so schleichend, dass du es vielleicht gar nicht gleich merkst. Und ja, ich weiß noch, das war so der eine Tag, da war dann der erste große Absturz, wo dann nichts mehr so war wie vorher, ja, kann man schon so sagen.
Ich habe auch ein Interview von dir gesehen, da hast du auch gesagt, dass es bei euch in der Wohnung, die ihr gekauft habt, glaube ich, da gab es diesen Wasserschaden, ne?
Ja.
Und ich finde, also auf der einen Seite ist so ein Wasserschaden natürlich doof, ne? Macht einem ein bisschen Druck, aber das hat sich bei dir ja dann so kaskadiert. Also die Gedanken sind ja so ganz weit weg galoppiert. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, das war dann schon ziemlich krass. Also diese Wohnung hatte einen Wasserschaden und mein Gehirn hat ja dann irgendwie angefangen, das ganz komisch zu deuten und ganz viele so Artefakte zu produzieren. Und ich habe dann viel später erst in der Therapie gelernt, dass ja dieses Grübeln, diese ständigen Gedankenschleifen ganz typisch sind für einen Menschen, der an Depression leidet. Und am Anfang war es so, wenn es draußen stark geregnet hat, war so die Konnotation, okay, Wasser, Wasserschaden, Wohnung, ihr bekommt ein Riesenproblem, diesen Gerichtsprozess könnt ihr nie gewinnen. Ihr müsst alles verkaufen, bis hin zu Thomas, du landest auf der Straße. Und das waren so Gedankenschleifen, die über Stunden nicht aufgehört haben. Und man steckt da so drinnen. Es ist so schwer, sich das vorzustellen, für einen normal denkenden Menschen, weil jemand in der Depression, der nimmt es an, als wenn es die Realität wäre. Also ich bin in der Nacht aufgewacht, es hat geregnet. Oh mein Gott, ja, hier geht schon wieder die Kaskade los. Oder ich schaue auf den Wetterbericht, da kommt Regen in 2 Tagen. Zack, setzt schon wieder dieses Gedankenkarussell ein und
Wow.
man kann ganz schwer aussteigen. Und das hat sich dann gesteigert für mich bis fast zu Wahnvorstellungen. Also ich bin auf der Straße gegangen, habe jemand gesehen, der so eine Arbeitsmontur, Uniform anhatte, der irgendwo von einem Bauunternehmen ist. Und das hat auch die gleiche Gedankenschleife wieder getriggert, ja. Also ich habe das über viele, viele Monate, hat sich das immer stärker aufgeschaukelt. Und heute, wenn es regnet, da wird gar nichts ausgelöst. Da bin ich komplett ruhig. Aber damals war jeder Regentropfen, jedes Duschen war der blanke Horror. Und ja, es ist jetzt, wenn ich zurückblicke, es ist schon 2,5, 3 Jahre her, was lächerlich, wenn man darüber nachdenkt, dass man sich wegen sowas so aufregen kann, aber man nimmt es halt für bare Münze. Das war die Realität. Und wenn man es so real nimmt, dann macht es halt auch Angst, wie wenn es real wäre. Ja, und das ist das Schlimme. Ja, ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir alles verlieren werden, ja, dass ich auf der Straße landen werde. Und ich habe meine Frau über viele Monate immer nur ins Gewissen geredet und gesagt, ja, sie, so heißt meine Frau, wir müssen diese und jene Dinge alles verkaufen, ja. Wir müssen es verkaufen, wir gehen bankrott. Und das macht es natürlich auch sehr schwer, da in dieser ganz schweren psychischen Phase da irgendwie einen Funken Hoffnung zu sehen, wenn man von diesen Grübelschleifen, von diesen Gedankenspiralen so geplagt wird. Ja, weil da kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Ja.
Also du bist dann auch, wenn du diese Kaskaden hattest, teilweise hast du ja gesagt in der Dusche oder wenn du jemanden einfach in Arbeitsmontur gesehen hast,
Ja.
auch in diese Anspannung gekommen, in diese körperliche.
Ja, genau. Das ist so, man kann sich's vorstellen, wie wenn man vor so einer ganz schweren Prüfung in der Schule ist und man hat aber die ganze Zeit diese Prüfung. Man hat immer diese Enge in der Brust und Schweißausbrüche. Und ja, man setzt da fest. Ja. Man hat so total arge innere Anspannung.
Ja, heftig. Also das ist eine der Facetten von so einer Depression, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, dass sie diese Gedanken so weggaloppieren, sage ich immer, und dann sich so verfestigen können, dass man spürt das dann einfach. Man hat eine Anspannung, dann schläfst du ja schlechter, hast du gesagt, hast Schlafstörung bekommen. Und ich sage immer, das allererste, wenn mich jemand fragt, was soll ich machen, dann sage ich, schläfst du gut oder nicht? Und wenn derjenige sagt, ich schlafe nicht gut, dann sage ich, dann fang da an. Wenn du nicht schläfst, geht gar nichts. Ja, ist immer das Schwierigste. Aber
Aber ich
natürlich
glaube, das ist auch
braucht es
sehr
viel mehr auch.
individuell, wie es losgeht. Ja, es kann auch sein, also bei mir, glaube ich, haben sich fast diese Gedanken so zuerst eingenistet und dann hat es mit dem Schlafen angefangen. Aber das Problem ist ja auch, weil die Depression bei jedem so anders ist und weil die Symptome so unterschiedlich sein können, so diffus, ist es verdammt schwer, in dem Moment das zu erkennen, ja, was sich da anbahnt, ja, was vielleicht 2, 3 Monate später dann passieren wird. Weil, vielleicht kann ich diesen Schwenk noch erzählen,
Klar.
als ich mit meiner Frau mal drüber geredet habe, ja, keine Ahnung, irgendwie mir geht's gar nicht gut, also so mental und psychisch, dann sind wir zu der Konklusion gekommen, ja, das ist Schlafproblem, ja, du hast ein Schlafproblem. Und du kannst nicht schlafen, deswegen machen wir jetzt Folgendes, wir kaufen einfach eine neue Matratze. Ja? Und wir haben einfach eine neue Matratze gekauft, eine neue Matratze bestellt und dachten, ja, so können wir das Problem erschlagen, ja? Dass es dann über 2 Jahre dauern wird. Das hat natürlich niemand gewusst und so naiv sind wir da rangegangen. Jetzt wäre natürlich schon viel feinfühliger, wenn man jetzt so Bekannter oder Freunde erzählt, ja, ich kann schon so schlecht schlafen und so weiter, dann würde ich immer auch gleich auf die mentale Seite denken. Aber damals ist es halt schwer, wenn man da noch keinen Kontakt damit hatte, das auch wirklich zu deuten. Ja.
Ich muss deshalb gerade so lachen, weil ich das auch gemacht habe. Ich habe damals auch die
Okay.
Matratze gewechselt, das ganze
Ah.
Schlafsystem mit meiner Ex-Frau damals gewechselt. Aber es hat nur ganz kurz gehalten. Ja,
Nee, das,
Wahnsinn.
genau. Ja,
Was ich dich
wenn es so
fragen wollte, ich
einfach
meine,
wäre,
du warst ja vorher eigentlich so das Musterbeispiel für den Erfolg, den die Gesellschaft eigentlich so als Erfolg ansieht. Ja, also bei ganz tollen Filmen, Frau, alles erfolgreich, also von außen hat alles super erfolgreich ausgesehen. Und jetzt brichst du so langsam zusammen oder du merkst selber erstmal irgendwie, aber klappt das alles nicht mehr so. Was ist denn mit deinen Gedanken und Gefühlen so in diesem Zusammenbruch passiert? Also hast du dir das am Anfang erst überhaupt erlaubt?
Nee, also eigentlich gar nicht, weil ich hatte ja so immer noch die ganz lange diese Fantasie, das ist irgendwas Körperliches. Ja, ich muss jetzt einfach, der Arzt, der Hausarzt soll mir einfach Schlaftabletten geben, dann schlafe ich und dann geht wieder alles. Ich habe das erst ganz, ganz spät eingesehen, dass da wirklich nichts mehr geht. Und das kann ich dann gleich ausführen, warum, wie ich das gesehen habe, aber es ist verdammt schwer, sich das einzugestehen. Es ist verdammt schwer, dann auch zu sagen, ja, ich muss mir da jetzt helfen lassen, weil man ja gerade, wenn man vorher vielleicht so erfolgsverwöhnt ist und alles selber geregelt hat, dass man das nicht selber hinbekommt, ja, diese komischen Gedanken, das muss man ja irgendwie hinbekommen, weil ich habe ja immer, ich kann ja so handwerklich nichts, aber ich habe immer so ein bisschen mit dem Kopf gearbeitet und das war immer das wichtigste Asset. Und das funktioniert dann nicht mehr. War so frustrierend, das zu akzeptieren. Und das war das eine. Und das zweite ist dann, ich habe die Dauer, wie lange sowas dauern kann, komplett unterschätzt. Ja. Ich habe immer gedacht, ja, Moment mal, Thomas, okay, du bist dann jetzt hier irgendwo in Behandlung und ich hatte mal so eine kleine OP, non-invasiv am Herzen, da war ich eine Woche im Krankenhaus vor 10 Jahren. Und dann habe ich gedacht, ja, Moment, du hast da irgendwas im Herz gehabt, da war es eine Woche, da kannst du ja jetzt hier da wegen dem nicht schlafen können, maximal, das dauert maximal 2 Wochen. Und genauso habe ich es auch bei meinem Arbeitgeber kommuniziert. Ich habe gesagt, ich bin 2 Wochen wieder da. Und dann nach den 2 Wochen, ne, ich bin 4 Wochen wieder da. Ich bin in 2 Monaten da, 3 Monaten wieder da, 4 Monate wieder da. Bis hin zu, ich weiß gar nicht, ob ich wieder zurückkommen kann. Und im Endeffekt hat es dann 2 Jahre gedauert. Und ja, das war so eine der großen Sachen, wo man dann gesehen hat, diese Naivität, mit der man an die Sache gegangen ist, diese ich mache mir das alles mit mir selber aus und ich kriege das gleich wieder in den Griff. Und so der Tipp, den ich vielen Leuten geben, die vielleicht so eine Diagnose bekommen haben oder die so wirklich gerade kämpfen, ist, so hart es auch klingt, aber nicht in Tagen oder Wochen rechnen oder planen, sondern eher in Monaten. Ja, weil ich glaube, so eine große mentale Krise, das ist halt eben etwas, was nicht mit einer Tablette oder nicht mit hier irgendwie 10 Stunden Psychotherapie ausgesessen ist. Das dauert halt einfach auch viel Zeit. Ja? Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Und vielleicht kann ich noch mal so ein bisschen erklären, wie das dann war. Wie ich da überhaupt das erste Mal so abgestürzt bin. Ich weiß noch, ich mache in der Früh meinen Arbeitslaptop auf und hier macht er das Tab auf mit den neuen E-Mails, schaut rein in die E-Mails, klick auf das erste drauf und fange an zu lesen und ich lese das E-Mail. Okay, dann ist ich denke, gar nichts hängen geblieben. Ne? Wir stehen auch total neben den Schuhen. Dann habe ich nochmal gelesen, habe mich wirklich versucht zu konzentrieren und habe wieder irgendwie gar nicht verstanden, was da in dem E-Mail drinnen steht und gar nicht so, dass ich die Buchstaben nicht mehr gekannt habe, aber die hatte ich schon noch gekannt, aber die Buchstaben zu Wörter und die Wörter zu Sätze, das hat überhaupt nicht mehr funktioniert, ja. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist irgendwas mit meinem Bildschirm los oder mit der Brille. Ja, dann habe ich das E-Mail ausgedruckt, dann bin ich da gesessen und ich habe da auch mit dem ausgedruckten Papier, ich wusste nicht, was da drauf steht, ja, und da hat sich dann schon verdammte Panik bei mir bereit gemacht, weil wenn du dich immer auf deinen Kopf verlassen kannst, dass du zumindest lesen kannst und du kannst auf einmal nicht mehr lesen oder gefühlt nicht mehr lesen, dann macht das schon was mit einem. Und ich kann mich erinnern, da ist dann meine Frau nach Hause gekommen und hat mich da gefunden, am Sofa kauernd und irgendwie total weinerlich und ich war komplett fertig und die hat gesagt, du Thomas, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja. Wir müssen irgendwas machen, weil ich habe gesehen, dass dir überhaupt nicht gut geht. Das mit dem Schlafproblem kriegen wir nicht im Griff. Du bist total dünnhäutig und jetzt sagst du mir noch, dass du überhaupt nicht mehr lesen kannst. Wir müssen irgendwo hinfahren. Und in der Panik, die wir da hatten, weil meine Frau mit mentaler Gesundheit und psychischen Problemen in der Perspektive auch noch nichts zu tun gehabt hat, hat sie sich einfach vom Computer gesessen und hat hier irgendwie lustigerweise das Flagship-Produkt von meinem Arbeitgeber, die Google-Suche, hier aufgemacht und gesucht, kann ich schlafen? Sagt ihm mal, er kann nicht mehr lesen, Konzentrationsschwierigkeiten, da, 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 Fragezeichen, welcher Arzt? Und dann ist rauskommen, Psychiatrie, ja. Und die nächste Suchabfrage war dann Psychiatrie, Notaufnahme München, wo? Und dann sind wir das erste Mal in die Notaufnahme gefahren von der Psychiatrie in München oder zu dieser Akutstation. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dorthin gekommen bin, muss man so ein Anmeldeformular ausfüllen. Ganz einfach. Name, Anschrift und die Versicherungsnummer. Und ich bin genauso wie vor dem E-Mail mit dem Zettel in der Hand gestanden und habe das gelesen und habe das überhaupt nicht gecheckt, was ich da machen muss. Ja, meine Frau musste das dann ausfüllen für mich, weil ich total irgendwie neben den Schuhen gestanden bin. Und der Arzt hat sich dann sehr viel Zeit genommen für mich. Da hatte ich echt großes, großes Glück. Der hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mit mir gesprochen. Und meine Frau hat vorher alles in WhatsApp reingetippt, weil die zu mir gesagt hat, ich weiß ja gar nicht, ob du alle deine Symptome sagen kannst. Ja. Ich habe dem diese lange WhatsApp-Nachricht lesen lassen und der hat dann nach den Symptomen gefragt und der hat dann zu mir gesagt, ja, Herr Reinbacher, was Sie haben, ist jetzt nicht eine Schlafstörung, sondern das klingt alles nach eine schwere Depression und ich versuche jetzt, ob wir da irgendwie einen Platz für Sie auf der Station organisieren können, weil Sie brauchen jetzt Hilfe. Ja, und ich dachte, ja, was ist mit dem? Ey? Der soll mir einfach das verschreiben, weil ich kann ja nicht schlafen. Ey. Der soll mir einfach in der Tablette geben zum Schlafen. Und ich habe das selber nicht eingesehen, dass ich da jetzt eine Behandlung brauche. Und der Arzt hat wirklich lange versucht, mich zu überzeugen, dass ich mir da jetzt helfen lassen muss. Aber ich habe dann selber eingesehen, ich kann ja nicht mehr lesen, ja, und diese innere Unruhe die ganze Zeit, so viele Wochen nicht geschlafen, dass ich dann, ja, das war dann der erste Aufenthalt in der Psychiatrie, wo ich 3 Monate dann war. Und als ich von den 3 Monaten dann entlassen wurde, habe ich dann noch ambulante Psychotherapie gemacht. Immer noch ein halbes Jahr und dann ist halt irgendwann so die Gretchenfrage gekommen, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Weil in meiner damaligen Lebensgeschwindigkeit sind ja diese 8 Monate, wo ich jetzt komplett raus war, wo ich zuerst dachte, das dauert nur 2 Wochen, so wie ich es auch kommuniziert habe, sind 8 Monate schon verdammt lang, wenn man, ja, wenn man jetzt sehr streng zu sich ist, Thomas, du hast ja nichts gemacht, ja, du musst jetzt wieder irgendwas machen. Und dann bin ich eben wieder, dann ist man so, boah, bisschen besser gegangen oder ja, so vielleicht so 50% besser als auf dem Tiefpunkt. Da bin ich wieder in die Arbeit zurückgegangen und dann hat er irgendwie die zweite ganz schwere Episode relativ bald eingesetzt. Da können wir dann auch drüber sprechen. Aber was vielleicht noch wichtig ist, was man meinem Beispiel lernen kann, ist, die ganze erste Episode über habe ich mir nicht eingestanden, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Ich weiß noch den ersten Tag, wo ich da hingekommen bin in die Psychiatrie, in die Station, beim Mittagessen, habe ich da gesessen und Mittagessen, habe so die ganzen anderen Leute angeschaut und denke mal, ja, die, klar, die haben alle irgendwelche Probleme, ja, aber ich bin ja nur hier wegen dem 6 Wochen Kurzzeitprogramm, ja, ich bin ja dann gleich wieder fit und das ist so eine der Sachen, die ich damals halt gar nicht verstanden habe, dass das halt sehr lange dauern wird und dass da wirklich eine schwere und ernste Erkrankung ist, die jetzt nicht einfach so mal mit einem Urlaub oder so weggeht. Ja. Genau.
Ja, Wahnsinn. Ich muss auch gerade mal einhaken, weil eine Sache fand ich super interessant, was man vielleicht auch echt mal laut sagen darf. Also da ist jemand wie du, Doktortitel in, ich glaube, Informatik, oder?
Ja, genau, in Informatik.
Genau, das ist dir immer wichtig, dass es keine Medizin und keine Psychologie ist.
Ja, genau,
Aber da
ich
ist
krieg
jemand.
so viele Zuschriften. Ich kann sehr viele Psychopharmaka verschreiben. Ich habe das falsche Studiengang gewählt, ja. Nee.
Also da ist jemand mit.
Also mir ist auch wichtig hier, als wir den Podcast, auch wenn wir über so Themen sprechen, ich bin Laie. Ja. Ich bin kein Coach, kein Psychiater, kein Therapeut. Ich bin Laie, ich bin nur Betroffener. Und genau, ich glaube, deswegen ist auch irgendwie so die das Buch dann auch im Endeffekt gut angekommen, weil es eben kein Ratgeber ist. Ja, genau.
Absolut. Also was mir wichtig war, da ist jemand mit Doktortitel, da ist jemand, der wirklich also in den größten Unternehmen gearbeitet hat und seine Intelligenz jetzt nicht unter Beweis stellen muss und dann dasteht und sagt, ich habe das nicht verstanden, also ich habe manche Dinge nicht mehr verstanden und aber ich habe mir das gar nicht eingestehen können. Ich wollte mir das nicht eingestehen, psychisch erkrankt zu sein. Und das sagt mir ja auch, das ist völlig egal, es kann jeden treffen und am allerwichtigsten ist aber dieses: Okay, ich gestehe mir ein, da könnte was sein und lass mich auch drauf ein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du zustimmst, aber das ist schon mal einer der Schlüssel Richtung Heilung.
Ja, ich glaube schon. Also diese Akzeptanz der eigenen Erkrankung ist eine der ganz wichtigen Dinge. Ich glaube, wir haben da generell noch sehr viel vor uns, nicht nur als Gesellschaft, sondern auch jetzt speziell vielleicht die Männer und vielleicht speziell nochmal in dieser Schiene von den, sagen wir mal, den Ingenieuren, die von der Ausbildung her auch ganz weit weg sind von solchen Themen. Ja, also ich habe mir dann überlegt, Ich habe ja eigentlich über mentale Gesundheit, ich habe so lange studiert, über mentale Gesundheit habe ich nichts gehört. Ich kann zwar jedes x-beliebige Integral lösen müssen, aber über das, was eigentlich so wichtig ist, habe ich nichts gehört. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Und für mich hat sehr lange Gesundheit immer nur als körperliche Gesundheit bestanden und diese mentale Seite, dass das auch so tief sein kann und dass das auch so schmerzlich sein kann und dass das auch so wichtig ist, dass man auf das gut aufpasst. Das habe ich erst viel, viel später dann gelernt und ich sage gerne auch oft, ich hätte mal in meiner Jugendzeit oder in der ganz Anfang beim Arbeiten mal zur Situation gehabt, wo mal irgendwas gar nicht geklappt hätte, ich mal so einen richtigen Rückschritt gemacht hätte. Und dann hätte ich wahrscheinlich gelernt, okay, hoppla, dieses Kopf runter und weitermachen und durchboxen, das geht nicht immer. Ja, aber das war so quasi meine Allzweckwaffe, mehr Aufgaben, mehr zu tun, einfach mehr machen. Und so habe ich es auch irgendwie mit der Depression dann gehandhabt. Ja, okay, Depression, okay, jetzt, ich wollte ja immer von den Ärzten, gib mir hier irgendwie den 10-Punkte-Plan, den ich abarbeiten kann, damit ich wieder gesund werde. Aber dass das so ein diffuses Ding ist, das man da angehen muss und dass man sich das allererst mal eingestehen muss, ja, hoppla, da ist wirklich was. Du bist hier in der Psychiatrie, weil es einen Grund gibt. Ja, du bist da, weil es einen Grund gibt und nicht nur, du bist da zufällig reingestolpert und bist dann jetzt auch da. Aber das sollte ich dann erst in der zweiten Schwäne-Episode lernen. Das war mir am Anfang nicht bewusst und ich kann auch das irgendwie verstehen, weil wenn man so viele Jahre so gelebt hat, ist es wirklich schwer, sich das dann einzugestehen, diese Schwäche einzugestehen. Und deswegen bin ich auch so gern und so oft in Schulen unterwegs, wo ich über das Thema spreche, weil ich mir denke, wenn sich da in der Schule vielleicht jemand hingestellt hat und gesagt, okay, mir ist das mal passiert, ja, ich habe nicht auf meine mentale Gesundheit aufgepasst und ihr könnt es besser machen. Ich glaube, es ist wichtiger, als wenn wir unseren Kindern da in Mathematik bis zum letzten Übungsblatt quälen. Und ich habe oft das Problem in Schulen, dass ich da gerne was machen möchte, aber die Schüler haben keine Zeit. Ja, die müssen alle irgendwie fürs Abi lernen oder in Österreich für die Matura. Es ist so schwer, da eine Stunde zu bekommen. Aber ich glaube, das sind so die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und da ist noch viel, obwohl sich schon sehr viel getan hat, viel Aufklärungsarbeit notwendig, ja. Genau.
Du hast gesagt, insgesamt, oder das war, glaube ich, auch im Buch, ne, dass du 200 Tage in der Psychiatrie warst. Wir haben gerade gehört, du warst einmal drin. Die erste Phase, dir ging es dann besser. Du bist sogar wieder zurückgekommen. Ich glaube, 8 Monate hast du jetzt gerade gesagt. Du warst wieder zurück bei deinem alten Arbeitgeber. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder zusammengebrochen bist und wieder in der Klinik warst?
Ja, das war dann, also genau, ich war 3 Monate in der Klinik, dann 5 Monate in ambulanter Psychotherapie und irgendwann nach 8 Monaten ist er dann selber auch der Wunsch, es muss irgendwie weitergehen. Und man bekommt auch so von den Therapeuten und Ärzten ja irgendwie schon ein bisschen so die Rute ins Fenster gestellt. Ja, jetzt, was ist der nächste Schritt? Ja, und auch von den Angehörigen, weil jeder schaut auf den Thomas und denkt sich, ja, der muss jetzt wieder was machen. Und ich erkläre mir das heute so, dass ich da so ein lokales Optimum gefunden habe. Da muss ich noch erinnern, in der Schule kommen Diskussionen. So, es schaut gut aus, ist aber nicht der richtige Punkt, an dem man hin möchte. Ich habe das lokale Optimum irgendwie erreicht. Da ist mir halbwegs gut gegangen und da bin ich wieder zurück in die Arbeit. Und Google war total verständnisvoll, total lieb. Ich konnte zu einem Team wechseln, das in München ist. Also keine Zeitverschiebung mehr und so weiter und so fort. Alles möglich gemacht. Aber nach 8 Wochen ist dann das ganze Ding wieder von vorne losgegangen. Also wieder extreme Schlafschwierigkeiten, extreme Grübelschleifen und das war dann wirklich ein ganz, ganz harter Absturz. Also das hat dann nur 8 Wochen gedauert. Und heute würde ich sagen, ja, das hätte ich auch anders machen können, weil ich kann mich noch erinnern, als ich da hingefahren bin, auf den ersten Tag wieder nach dem langen Kranksein zu Google mit dem Fahrrad, habe das Fahrrad abgestellt, bin da reingegangen und das Bauchgefühl hat mich angeschrieben, Thomas, du bist noch nicht gesund, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, ja. Und dann sagt man, natürlich sagt mir jeder Psychotherapeut, ja, Moment, hier Exposition und man muss sich ja hier, ne, der Angst stellen, das stimmt auch, aber ich glaube, in dem Moment bei mir war es schon was Schützendes und ich habe aber Da hat dann wieder leider der Kopf gewonnen. Ja, habe das trotzdem durchgezogen und weitergemacht. Und das konnte nicht gut gehen. Aber wenn man einen sehr anspruchsvollen Job hat und dann vielleicht nur mit der Hälfte von seiner normalen Leistung da ist und die andere Hälfte ist irgendwie in den Ängsten und Gedankenschleifen gefangen, das geht nicht gut. Ja, und ja, der zweite Absturz. Der war dann ganz heftig, weil sich bei mir in recht kurzer Zeit dann auch ganz, ganz krasse, und das hatte ich in der ersten Episode überhaupt nicht, ganz krasse Suizidgedanken eingestellt haben, die so festsitzend waren, dass ich an nichts mehr anderes denken konnte, außer an diese eine vermeintliche gute Lösung. Ja, der Thomas ist nicht mehr da. Für mich ist gut und für alle anderen ist es die beste Lösung. Und es war wirklich, ja, spitz auf Knopf. Also ich hatte Nächte, wo ich in der Küche gestanden bin mit so einem großen Messer in der Hand und ja, mit mir gerungen habe. Ja, und das war so komisch, weil 3, 4 Meter neben mir Luftlinie schläft meine Frau und mein kleines Kind. Ja, da ist alles Sonnenschein. Und ich bin so weit, dass ich sage, ich will mein Leben beenden, weil ich mich da nicht mehr raussehe. Und ich bin da immer sehr explizit und ich rede da auch drüber, über diese ganz dunklen Gedanken, weil es mir so wichtig ist, dass die Menschen wissen, dass ein Symptom von der schweren Depression halt eben auch diese Suizidgedanken sind. Ja. Das heißt nicht, dass die Leute wirklich das glauben, aber in dieser depressiven Gedankenwelt ist es oft der einzige Ausweg aus der Situation, aus dieser Verzwickten. Und wichtig ist es dann, dass man da trotzdem drüber redet. Ich habe mich Gott sei Dank dann meiner Frau anvertraut und habe gesagt, ich kann ja nichts anderes mehr denken. Ja. Und die hat dann Gott sei Dank diese, ja, diese Alarmsignale so wahrgenommen und hat gesagt, wir müssen nochmal in die Klinik. Ich kann nicht zu Hause auf dich aufpassen. Ja. Gerade mit kleinen Kindern und eigenen Job, wie soll meine Frau mich 24/7 beaufsichtigen? Ja. Und dann sind wir wieder in die gleiche Psychiatrie hingefahren. Und das war wahrscheinlich so einer der schwierigsten Momente überhaupt, weil man ja erst so lange gekämpft hat, da rauszukommen. Und man weiß ja, was einem bevorsteht. Und mir ist ja gefühlt viel schlechter gegangen als das erste Mal. Und ja, ich habe dann noch ganz lange verschwiegen bei diesem Aufnahmegespräch, dass ich eben so ganz krasse Suizidgedanken habe. Das ist auch so eine der wahrscheinlich interessantesten Stellen im Buch, wo dann meine Frau mich irgendwie in dem Gespräch rettet, indem sie da so eine geheime Nachricht quasi an die Ärztin durchschickt. Und ja, long story short, bin ich dann wieder aufgenommen worden, diesmal an die Akutstation, also früher nannte man es die geschlossene Psychiatrie. Und das war so der absolute Tiefpunkt, weil mein Kopf war komplett voll mit diesen Suizidgedanken. Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Und ich habe nicht nur so eine innere Unruhe gehabt, ich habe diesmal auch so eine motorische Unruhe. Ich musste die ganze Zeit mich bewegen. Also ich konnte kaum ruhig sitzen. Ich konnte nicht dazu, ich bei dir hier ruhig sitze auf dem Stuhl. Das ging nicht. Ich hatte immer den Impuls, aufzustehen, wegzulaufen, immer in Bewegung. Und ich war einfach körperlich und seelisch wirklich am Ende. Und dieser Abschied da von meiner Frau, die ist da im Eingang von der Station, von diesen doppelten Schleusen, da war so ein milchiges Glas, ist die gestanden, ich bin drinnen gestanden und es ist beiden irgendwie die Tränen wie wahnsinnig runtergelaufen. Und das hat sich so komisch angefühlt, weil wir waren nur 4 Meter voneinander entfernt, aber das hat sich wie ein paar hunderte Kilometer angefühlt. Und das kann man sehr schwer nur beschreiben, weil in der Station, damit man sich jetzt selber nichts antut, wird einem auch der Gürtel abgenommen, das Handy-Ladekabel und so weiter und so fort. Und das muss man erstmal verdauen, wenn man ein paar Wochen vorher noch hier in Geschäftsreise in Zürich war und also dass da das Gehirn dann mitkommt, wie schnell es alles gehen kann. Und das macht mir bis heute Angst, dass dieser zweite Absturz so wahnsinnig schnell gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, Nikolas, wenn man sieht sich selber da runterstürzen und man kann sich selber nicht mehr aufhalten. Also es gibt irgendwie keinen Ding, wo man das irgendwie entschleunigen kann. Ja, man rasselt ganz weit runter und Ja, das war dann der zweite Aufenthalt und der war verdammt lange, der war 6 Monate. Und da war ich wirklich dann ganz unten. Ja. Das war dann schon wirklich spitz auf Knopf. Ja.
Lass uns mal kurz noch mal ein bisschen zurückspulen. Also irgendwann gab es ja mal so einen Beginn, beziehungsweise bei dir war das ja fast absehbar mit deiner Haltung gegenüber dem Leben, gegenüber der Arbeit und immer was zu tun, immer erfolgreicher, immer mehr. Also immer die Messlatte höher zu legen und zu sagen, irgendwie muss da noch mehr gehen. Woher kommt das? Wie bist du aufgewachsen? Was hast du so mitgenommen in deinem Leben und wie bist du so zu diesem Perfektionisten, zu diesem unruhigen Perfektionisten geworden?
Das ist eine gute Frage, das werde ich auch oft gefragt. Das ist natürlich auch so die erste Frage von allen Therapeuten, was dann in der Kindheit passiert und so weiter. Aber bei mir war das eigentlich immer, also bei mir war die Kindheit ganz normal, und ich habe auch jetzt irgendwie keinen großen Leistungsdruck von zu Hause gehabt, gar nicht. Ich habe einfach nur das Glück gehabt, dass mich in dieser Schule, wo ich war so in einer technischen Schule, das gibt es in Deutschland nicht, ich bin in Österreich in die Schule gegangen, dass mich dieser Stoff so wahnsinnig interessiert hat. Ich war so total angefixt von dem Inhalt, dass ich da mich selber, also ich habe ja auch teilweise nicht viel gespielt, ja, mich hat einfach primär diese Dinge, Funktion, Elektrotechnik und so, das hat mich wie wahnsinnig interessiert. Also diese wahnsinnige Interesse. Und dann ist natürlich aber auch, wenn du mal so in bestimmten Unternehmen bist, ist da schon ein ziemlicher Konkurrenz, will ich sagen Druck, aber Konkurrenzdenken, weil natürlich alle sehr gut sind, die dort sind. Ja, so. Und dann bist du dann da und dann bist du halt in dem System mit drinnen. Aber von zu Hause oder so habe ich das nicht mitbekommen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie, diesen Perfektionismus mitbekommen habe. Nein, habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie so im Naturell mit angelegt gewesen, ja.
Okay, ja, macht ja Sinn. Also wenn man dann in den Firmen, in denen du warst, in den Konzernen ankommt, ja klar, vor allem in den Leitungsfunktionen, in die du warst, klar sind da die Menschen alle gut. Und wenn man sich durchsetzen möchte oder seinen Standard halten möchte und vielleicht auch dann sagt, okay, ich möchte da keine Schwäche zeigen oder ich möchte, man sieht da Erfolg, man sieht bei dem Erfolg, ich will das auch zeigen, dann kann das sich natürlich verselbstständigen, oder?
Ja, genau. Und irgendwann ist man dann nichts mehr anderes gewohnt. Ja. Also das hat sich ja halt dann so zum de facto Lebensstandard für mich entwickelt. Und ich bin auch ziemlich gut mit dem Ganzen gefahren, sonst wäre ich da nicht hingekommen, bin, wo ich war. Aber was ich wahrscheinlich komplett übersehen habe, ist so wie sich das Leben dann ändert, wenn man Familie hat, wenn man auch jetzt nicht mehr 25 ist oder vielleicht 35, dass man dann halt eben mehr Pause zur Erholung braucht und so weiter und so fort. Ja, das sind so Dinge, die ich wahrscheinlich total übersehen habe. Ja, genau. Das hätte ich sicher anders gemacht jetzt mit dem, was ich jetzt weiß.
Ja, auch wenn man es nicht glaubt, mit 35 ist anders als mit 25, ne? Das will man nicht
Ja,
wahrhaben am Anfang, aber es
ja,
ist so.
nee, nee, das ist so, ja. Und vor allem, wenn man dann auch eine Familie hat, ein kleines Kind und so weiter, dann ist man halt emotional dann irgendwie hat schon mal ein Teil komplett nur fürs Kind reserviert und ja, es ist halt, ja, es ändert sich halt das Leben. Und mein Thema war halt dann so, ich hatte eigentlich schon das perfekte Zielbild erreicht, aber ich habe es nicht erkannt, dass es eigentlich eh schon alles perfekt ist, ja. Und das ist, glaube ich, das, wo sich viele Leute mal fragen können, ja, wenn ich jetzt immer höher weiter denke und weiterkommen möchte, vielleicht muss ich mal meine aktuelle Situation ansehen. Vielleicht ist es ja eh gar nicht so schlecht, wie ich da schon bin, ja. Weil die Luft wird immer dünner und der Einsatz, den man geben muss, wird auch immer mehr. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich die Erfolge, die man hat, dass man sich auf die Schulter klopft und sagt, ja, super, bin ich da hingekommen, perfekt. Aber vielleicht nicht immer noch versucht, da ohne irgend so ein konkretes Zielbild weiterzulaufen, wenn man eigentlich nur das Ziel hat, mehr, schneller, weiter, höher. Und ja, das wird nicht lange gut gehen.
War das eigentlich in deinem Sein als Papa dann auch so, dass du möglichst der perfekte Papa sein wolltest?
Zum Teil schon, ja, aber als dann unser Sohn auf die Welt gekommen ist, bin ich ja relativ schnell dann so krank geworden und ich habe ja die ersten
Okay.
2 Jahre von ihm gar nicht so mitbekommen, weil ich ja da so lange in der Klinik war. Jetzt hat sich natürlich sehr viel geändert und ja, ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen perfektionistisch veranlagt und ich glaube, das kriegt man auch gar nicht raus, ne? Also ich glaube ja auch nicht, dass man hier irgendwie 100 Stunden Psychotherapie machen kann und dann ist man 180 Grad ein komplett anderer Mensch. Ich glaube, man kann nur sich auch bewusst werden, dass man halt so diese Veranlagung hat und dass man das vielleicht hier irgendwie dann auch selber sieht. Ja, also der perfektionistische Papa, der sieht sich ja vielleicht gar nicht so als perfektionistisch. Aber wenn man vielleicht so ein bisschen genauer sich selber beobachtet, dann wird man schon sehen, hey, was du da gerade machst, hat es überhaupt irgendeinen guten Zweck oder nicht, ja.
Okay. Was ich echt bemerkenswert finde, es kommt im Buch auch total gut rüber, dass deine Frau ja fast so ein bisschen schulbuchmäßig als Angehörige reagiert hat. Das passiert gar nicht so oft, ne? Also wie als hätte sie genau gewusst, so intuitiv, was muss ich jetzt tun?
Und doch hat sie sehr viel falsch gemacht, ja, wenn du sie heute fragst. Also vielleicht nochmal, das Buch ist so aufgebaut, dass es erstmal meine eigene Geschichte erzählt und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich auch für die Angehörigen total prägend und eigentlich gibt es ja auch eine Krise dann bei den Angehörigen. Und dann haben wir gedacht, ich muss irgendwie schauen, dass da meine Frau die Sicht ihrer Dinge nochmal niederschreibt. Und meine Frau hat 2 Sachen gemacht. Am Anfang, was sie natürlich sehr gut gemacht hat, sie hat da reagiert und hat mich dann in die Klinik gebracht. Ich glaube, sonst wäre das alles noch viel, viel Ärger eskaliert. Noch schlimmer, weil sie hat dann immer gesagt, es reicht, wir müssen irgendwo hinfahren, du musst dir helfen lassen. Und das war ganz wichtig. Das hätte ich wahrscheinlich von alleine nicht gemacht. Und dann, was sie aber auch gemacht hat, wenn du sie heute fragst, dann ist, dass sie auch sehr lange nicht verstanden hat, was jetzt wirklich los ist. Weil sie war lange auf diesem Gedankenzug, reiß dich mal zusammen, du musst jetzt hier get your shit together, du musst jetzt wieder, wir haben jetzt Familie, du kannst ja jetzt nicht hier irgendwie 8 Monate rumsitzen. Und das ist ja das Gemeintückische bei der Erkrankung. Die Person, der so depressiver Nikolas, der sieht ja genau gleich aus wie der nicht depressive Nikolas, aber innen drinnen ist ja 180 Grad anders. Und das stelle ich mir auch so schwer vor für die Angehörigen. Meine Frau habe ich genau gleich ausgesehen, aber sie konnte sich einfach nicht vorstellen, was da jetzt mit mir los ist. Und meine Frau hat dann erst so richtig, richtig erkannt, wie schlimm es da steht, dass ich das zweite Mal in der Psychiatrie war und ich auch so krasse körperliche Symptome hatte, also mit diesem Zittern in die Füße, mit dem ständigen Rumlaufen. Ich hatte dann auch so Armbeuge, die ganze Zeit gezittert hat. Und durch diese körperlichen Reaktionen hat sie erst gesehen, dass das, wie schlimm das ist. Und dann denkt man sich als Betroffene immer, ja, aber du siehst ja nur das Außen und Innen, um dieses Beispiel zu bemühen, der Eisberg, den siehst du ja gar nicht, das ist nur die Spitze. Und aber da hat sie dann umgeschalten und dann war dann irgendwann auch bei ihr so die Einsicht, okay, wir müssen einen komplett anderen Plan zurechtlegen. Ja, wir können wahrscheinlich nicht mehr in das alte Leben zurückgehen. Und wir müssen jetzt mal alles ein bisschen relaxen und wir müssen erstmal Druck rausnehmen. Das Ziel ist jetzt nicht, dass du gesund wirst in x Monaten, sondern dass dir überhaupt wieder besser geht, ja, dass wir als Familie wieder irgendwie ein halbwegs vernünftiges Leben haben. Und ja, und ich habe dann am Anfang war ich nicht so sicher, ob das überhaupt die Leute interessiert, wegen der Sicht von meiner Frau, aber wir bekommen so, so viele Zuschriften von Angehörigen, die sagen, boah, endlich verstehe ich mal, wie sich so eine depressive Gedankenschleife anfühlt, aber auch, ich kann das so nachvollziehen, was deine Frau geschrieben hat, ja, mit diesem ganzen Frust und der Wut und der Verzweiflung und auch, was das mit einer Beziehung macht, ja, wir waren vor der Erkrankung schon 12 Jahre zusammen, immer ganz eng. Aber das hätte uns fast zerrissen. Ja, da hat nicht mehr viel gefehlt. Und ich bin froh, dass das sich wieder glätten hat lassen. Ja, aber ich habe auch viele Menschen kennengelernt, wo es dann die Beziehungen zerrissen hat. Und ich kann es auch gut verstehen. Und dieses ganze Thema von Angehörigen, finde ich, ist eines der allerwichtigsten, wo wir in der Gesellschaft immer noch, wir sehen zwar die psychisch kranken Ärzte immer mehr, aber was macht es mit einer Familie? Ja, was macht es mit den Kindern von psychisch Erkrankten? Und deswegen ist so unser neues Projekt nach Buch und Karten eben auch so ein Programm, das nennen wir jetzt mal Himmelblau zusammen, ist der Arbeitstitel. Unter dem findet man es auch. Ein Programm, wo wir mit Experten, Angehörigen Hilfestellung geben wollen, die über mehrere Wochen lang begleiten wollen, damit man da ein bisschen Druck rausnimmt, weil das Schlimmste ist dann, die schlimmsten Geschichten sind dann die, wo der Betroffene dann auch die Angehörigen mitziehen und die dann auch vielleicht mit einer psychischen Erkrankung aus dem ganzen Ding rauslaufen. Und ja, also Angehörige ist sehr wichtig und ich glaube, das sind die Hidden Heroes in den ganzen Geschichten, die man nicht sieht, aber die auch extremst mitleiden. Ja, meine Frau zum Beispiel, die hatte dann das kleine Kind, ja, ich war in der Klinik, das kleine Kind, die ganzen Sorgen, wie geht's mit ihrem eigenen Unternehmen weiter? Muss ich das jetzt limitieren oder nicht? Dann wird der Thomas wieder gesund, wird er wieder normal. Was bedeutet das eigentlich für die Finanzen von der Familie, wenn wir jetzt das Einkommen von Thomas nicht mehr haben? Und so weiter und so fort. Das ist alles auf einmal auf ihren Schultern gelegen. Und das ist nicht einfach. Ja? Also da nicht zu zerbrechen, ist schon Wahnsinn. Ja? Deswegen ist auch Selbstfürsorge und selbst auf sich aufpassen und sich eingestehen, auch als Angehörige oder Angehöriger, darf ich mir Zeit für mich selber nehmen, so, so wichtig, ja, weil das alles ein Marathon ist und nie ein 2-3 Wochen-Ding, so wie ich dachte.
Also, du hast gerade schon vorweggenommen, euer neues Projekt, genau. Bevor ich zu deinen ganzen Projekten kommen möchte, würde ich gerne noch einmal fragen, wann war denn der Punkt, an dem du heute sagen würdest, ab diesem Punkt habe ich verstanden, ungefähr, wo es hingehen muss und die Heilung hat begonnen?
Das ist auch immer so, wenn ich auf Lesereise bin, kommt dann immer am Ende die Frage, ja Thomas, was war denn das eine Ding, das dir geholfen hat? Oder das eine Ding, das eine, sag mir doch, oder welches Medikament hast du da genommen? Und das ist aber so ein bisschen die falsche Herangehensweise, weil man verstehen muss, es braucht so diesen Blumenstrauß an Dingen, wo man sich die Lilien, die für einen gut passen, rauspickt. Das sind so Therapieansätze oder vielleicht auch bei dem einen sind es Medikamente, bei dem anderen sind es Therapien, bei dem anderen sind, ich muss das Leben ein bisschen umstellen. Aber deine Frage war ja so, wann wusste ich, in welche Richtung es gehen muss? Das war wahrscheinlich dann so, wo ich das zweite Mal so ganz krass abgestürzt bin. Da hat eigentlich dann war nichts mehr wirklich wichtig, ja, dieser Job bei Google und irgendwas, das war mir alles nicht mehr wichtig. Die einzige Sorge, die ich hatte, dass ich nie wieder gesund wäre und dass ich irgendwie nicht mehr bei meinem kleinen Sohn und bei meiner Familie sein kann. Und dann habe ich das erste Mal wirklich eingesehen, ja, Thomas, du, wenn ich mir jetzt so die Leute auf der Station ansehe und mit deiner eigenen Geschichte vergleiche, ja, weil die Ärztin, als die mich wiedergesehen hat, die mich das erste Mal auch behandelt hat, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als die mich gesehen hat. Dann habe ich mir gedacht, ja, du bist jetzt da, weil es gibt einen Grund, ja, und du bist jetzt nicht so der leichte Fall hier auf der Station wie beim ersten Mal, der gleich wieder nach Hause geht. Und dann habe ich so wirklich dann angefangen, mich auch nicht mehr mit dem Thomas von früher zu vergleichen. Also der halt irgendwie diesen tollen Job hatte und alles gemacht hatte. Weil da kann man, glaube ich, nur verlieren, wenn man so weit unten ist. Man kann sich vielleicht so vorstellen, wie so ein damals die Computerfestplatte, die man defragmentieren muss, wieder zusammenbauen, einen ganz kleinen Teil wieder. Und das dauerte ewig lang. Aber ich habe dann angefangen, so Tagebuch zu schreiben und nur aufzuschreiben, was hat denn heute funktioniert, was war denn heute gut und schön und die ganzen schlimmen scheußlichen Dinge, die schlimmen Gedanken, die habe ich alle nicht aufgeschrieben. Da ist dann draufgestanden, zum Beispiel Mittagessen gegessen. Ja, ich hatte den Effekt, dass bei mir war Depression so, dass ich fast gar nichts mehr gegessen habe, dass ich extrem abgemagert war. Und wenn ich dann das Mittagessen gegessen habe, dann war das schon eine Riesensensation. Und ich habe auch versucht, dann mich, obwohl es so schwer war in dieser Gefühlslage, mich trotzdem darüber zu freuen, okay, du hast das Mittagessen, hast du zumindest irgendwas geschafft. Und dann vielleicht, okay, du hast heute mal geduscht, ja. Und wenn die Tagesleistung jetzt duschen ist, ja, und du vergleichst dich aber mit dem Google-Manager, der XY alles gemanagt hat, da kannst du nur verlieren. Aber dieses Umdenken von, ich vergleiche mich jetzt nicht mit dem von früher und ich muss jetzt akzeptieren, die Situation ist halt jetzt so, wie die ist. Ich kann die jetzt nicht ändern, aber ich kann zumindest nach vorne blicken und schauen, was sind denn so die Dinge, die vielleicht schon wieder gehen, die wieder kommen, an denen ich mich freuen kann. Und das hat sehr viel mit so diesem Thema Akzeptanz, Krankheitsakzeptanz zu tun. Und ich glaube, die Psychologen nennen das ja auch die radikale Akzeptanz. Und radikale Akzeptanz heißt ja, so wie ich das verstehe, nicht, dass man sich mit dem abfindet und dass man das annimmt, sondern dass man einfach so ehrlich zu einem ist und sagt, okay, jetzt ist es so, wie es ist. Ja, das kann ich jetzt gar nicht ändern. Aber ich schaue trotzdem irgendwie nach vorne. Und das hat mir immens geholfen, wo ich dann mir auch kein Ziel mehr gesteckt habe. Du musst jetzt in 5 Monaten gesund sein, sondern du schaust jetzt nur, was geht die Woche, was vielleicht nie letzte Woche noch nicht gegangen ist. Und das hat mir dann wirklich so langfristig den Auftrieb gegeben. Und alles andere, was ich vorher gemacht habe, mit hier aufschreiben, wie der Schlaf war, wie die Stimmung war, das habe ich alles nicht mehr gemacht, sondern einfach nur, was hat heute geklappt, was gestern nicht geklappt hat. Und das war so der große Wendepunkt. Das hätte ich in der ersten depressiven Episode natürlich auch schon machen sollen, aber da war einfach der Zeitfaktor noch nicht reif. Ich glaube, es braucht so Zeit auch, damit man das verarbeiten kann und das dann wirklich an einem Punkt gelangt und sagt, okay, das geht einfach nicht so weiter, wie ich das vorher gemacht habe. Ich muss irgendwas ändern. Ja. Genau, ich hoffe, das ist so halbwegs brauchbare Antwort zu dem Thema. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze.
Ja, so kleine Nuancen, aber die große Überschrift ist schon auch Akzeptanz auf jeden Fall, so wie ich das
Genau.
rausgehört habe. Würde der Thomas von heute Erfolg anders definieren als der Thomas von damals?
Ja, schon. Also für mich ist eines passiert, also die lange Zeit in der Klinik habe ich auch sehr viele andere Schicksale mitbekommen und ich glaube, ich bin sehr, sehr demütig geworden und dankbar auch für das, dass es mir heute wieder so gut geht. Und dadurch, dass ich 2 Episoden so kurz hintereinander hatte, ist das Risiko ja auch recht hoch, dass da jetzt noch mehr Episoden kommen und so weiter. Und ich könnte jetzt natürlich zu Hause sitzen und mich vor den nächsten Episoden fürchten. Oder ich mache so, wie das mal eine gute Freundin von mir gesagt hat, die auch sehr viele Episoden schon durch hatte. Die hat gesagt, du musst einfach, wenn du einen guten Tag hast, dann musst du versuchen, diesen guten Tag auch aus dem was zu machen. Ja? Und eben diese kleinen Momente versuchen, die du mit deinem Sohn hast, mit deiner Familie oder den Vogel, den du singen hörst, so banal das klingt, aber dass du dich daran erfreust. Weil ich glaube, das wahre Glück findet man eben nur in den kleinen Dingen und nicht in den großen Zukunftsvisionen. In 5 Jahren will ich da sein. Und wenn du dann dort bist, was ist dann? Ja, bist du dann glücklich? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, ich würde jetzt Erfolg so eher für mich definieren. Habe ich gerade eine gute Zeit und mache ich irgendwas Sinnvolles gerade? Und bin ich am Ende des Tages so, natürlich nicht jeden Tag, weil das gibt's nicht, aber so plus minus happy. Ja, dann habe ich was mit meinem Sohn gemacht. Und früher war es mehr so, welches Jahresgehalt, wie schnell werde ich befördert und wie viele Wohnungen oder Dingsbums oder Anlagesachen kann man noch kaufen. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ja, aber ich komme wieder zurück zu dem Punkt von vorher. So diese Persönlichkeitsmerkmale, die kriegt man halt ganz schwer nur raus. Also ein bisschen der Perfektionismus und der Antrieb und es ist ganz schwer, das abzulegen. Aber Ich habe dann einen großen Schritt gemacht, indem ich gesagt habe, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr für einen Konzern, und ich hatte das große Glück mit dem Buch, dass sich das so gut entwickelt hat. Ich kann mir das selber einteilen. Ich habe zumindest diesen ganzen Druck von den ganzen Konzernen nicht mehr. Ich kann mir die Zeit frei einteilen, und klar ist jetzt das Leben als Buchautor ist jetzt kein Google-Einkommen, aber das braucht es wahrscheinlich auch nicht, ja, um irgendwie happy zu sein. Genau.
Ja, also absoluter Klassiker. Der Erfolg ist heute nicht mehr im Äußeren, also was im Äußeren Menschen als erfolgreich ansehen würden, eben viel Geld, Wohnungen, ne, Status, tolle Arbeitsstelle oder tolle Arbeitgeber, große Firma, sondern er liegt in den kleinen Dingen, die im Inneren glücklich machen, ne, und nicht vermeintlich im Außen zu suchen sind.
Ja, genau. Und ich habe da zum Beispiel in der Klinik, lernt man ja ganz viele Dinge über Achtsamkeit und Traumreisen und so weiter. Es hat mich aber nie so richtig gecatcht. Das war mir wahrscheinlich immer so ein bisschen zu schwammig, da bin ich zu strukturiert dafür. Aber ich habe halt dann auch das Glück gehabt, dass ich so einen kleinen Dreijährigen zu Hause hatte. Und wenn ich mit dem im Park spazieren gegangen bin damals, dann bleibt er immer stehen irgendwo und sagt, ah, Papa, Papa, hast du dieses Blatt gesehen? Und dann lauft er los und holt das Blatt und zeigt mir so, Papa, schau mal, das ist irgendwie rot und hier ist gelb. Das müssen wir unbedingt mitnehmen und der Mama zeigen. Unbedingt, das ist so cool. Und dann nehme ich das und stecke das ein. Und ich habe aber eh schon 10 andere Blätter einstecken, weil er hat mir schon 10 gegeben. Und wir sind ja nun mal irgendwie hier gerade 10 Minuten losgegangen. Und der hat mir schon auch gelernt, dass man die Schönheit in den kleinen Dingen versucht zu finden. Und das ist für uns Erwachsene total schwierig. Weil ich denke jetzt schon nach, während wir beide sprechen, was ist denn jetzt nach dem Gespräch oder was muss ich heute noch machen? Und oft ist so, dass ich mich auf den Moment gar nicht so einlassen kann. Ja? Und da glaube ich, können wir auf die kleinen Kinder, auf die Kindergartenkinder schauen. Die sind da die großen Zen- und Yoga-Meister und was auch immer. Die haben uns noch viel voraus, aber die verlernen es dann immer wieder, weil die ja irgendwann auch in dieses System reinkommen.
Ja.
Und vielleicht wäre es halt irgendwie auch wichtig, dass man schaut, wie kann man denn sich diese Kindergarten-Neugier irgendwie behalten, ja, auf irgendeine Art und Weise. Ja, ich
Ja,
glaube, da
das
wird es uns gut tun. Ja.
guter Gedanke auf jeden Fall. Also ich muss dich auch beglückwünschen, wenn du Blätter gesammelt hast oder einstecken musst. Es ist gut, weil ich musste immer Steine einstecken. Also ich hatte immer
Okay,
solche Taschen dann. Und
ja,
jetzt
wir
möchte ich,
haben da,
ja?
bei uns war ja nur Blätter und Stöcke. Ja, Stöcke sind auch, Steine sind natürlich auch speziell.
Also auf jeden Fall, wir sprechen ja auch gerade die ganze Zeit über dein Buch. Nach Grau kommt Himmelblau. Kann man sich bestellen auf ganz vielen Online-Plattformen, auch bei dir auf der Website, die wir natürlich verlinken. Da ist einmal deine eigene Story drin und du hast vorhin ja auch so ein bisschen angerissen, dass deine Frau auch aus Angehörigensichten so einen kleinen Part geschrieben hat, ne?
Ja, genau. Genau, die hat dann, also das Buch selber ist in mehreren Teilen entstanden. Der erste Teil, den habe ich mal relativ schnell auch runtergeschrieben und online gestellt in so einem Studentenforum. Und ich habe mir gedacht, ich stelle es da mal rein, vielleicht interessiert es ja jemanden. Und ich habe gesagt, wenn jemand einen Kommentar macht, dann manche Spende für die Depressionshilfe, das gibt dann 5 € Amazon-Gutschein. Und ich habe mir nie gedacht, dass ein Student irgendwas für 5 € macht. Und da haben sich aber, glaube ich, insgesamt so, glaube ich, 1500 bis 2000 Kommentare gesammelt in dem Dokument. Das war Wahnsinn. Die Lektorin, die ich hatte, die ist komplett explodiert. Und dann habe ich mir gedacht, hey, hoppla, das interessiert die Leute ja. Aber also das habe ich halt dann immer wieder geschaut, was war da unklar, was haben die Leute noch nicht verstanden. Das war relativ schnell fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss eigentlich auch die Perspektive von den anderen einholen. Und da war natürlich meine Frau naheliegend. Und es hat aber auch bei meiner Frau noch ein bisschen gedauert, ja, noch ein paar Monate, um das richtig zu reflektieren, auch sich selber einzugestehen, was habe ich denn da als Angehörige falsch gemacht oder was habe ich denn da richtig gemacht. Was die zum Beispiel richtig gemacht hat, ist, die hat wirklich sehr eisern immer diese Regel gehabt, ich gehe jeden Tag in das Fitnessstudio, mache meine Yogastunde, egal was ist mit dem Thomas. Und weil wir halt auch viele Angehörige gesehen haben, die in so ein absolutes Helfersyndrom reinkippen. Und man weiß ja, man kann ja in dieser Depression nur so ganz langsam was bewegen. Und wenn man als Angehörige da jetzt sich selber so aufopfert, ja, Das muss man halt auch auslegen auf den langen Zeitraum. Und das hat meine Frau recht gut gemacht, dass sie da gut auf sich selber aufgepasst hat. Aber wo ich dann die zweite Episode hatte und so tief reingekippt bin, wenn ich so lange gebraucht habe, wieder rauszukommen, da war auch dann für meine Frau dann schon wirklich das Limit dann erreicht. Und als ich dann, muss man dann final schon besser gegangen ist, wo ich in Richtung so geschaut habe, okay, jetzt wird es wirklich deutlich besser nach diesen 1,5, 2 Jahren. Da hat es dann bei meiner Frau angefangen mit extremen Schlafstörungen, konnte gar nicht mehr schlafen und so weiter. Da ist dann erst dieser ganze Stress, den sie durch meine Erkrankung hatte, erstmal so richtig rausgekommen. Ja. Und ich denke halt, es gibt halt in diesen vielen Depressionsgeschichten da draußen mindestens noch eine Person, die da mit drinnen steckt. Ja. Entweder sind es die Eltern oder der Partner und die Partnerin, der Freund, die Freundin, die Schwester, der Bruder. Und als ich angefangen habe, über meine eigene Erkrankung zu reden, ich weiß noch, da habe ich damals, glaube ich, bei LinkedIn so einen Post gemacht, da sind dann links und rechts die Nachrichten da reingeflattert mit, ah, Thomas, ich wollte nur sagen, habe ich auch gerade, hat mein Partner gerade, hat meine Partnerin, hatte ich schon mal mein Kind und so weiter. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Familien, wo das gar kein Thema ist. Aber wir sind irgendwie alle sehr gut, in das Thema zu verschweigen, ja. Und auch diese Angehörigensituation, ja, das ist auch kein schönes Leben, ja, als Angehöriger. Da muss man sich auch Unterstützung holen, glaube ich.
Ich sage eigentlich immer, jeder, der mir folgt, der weiß es, dass diese betroffenen Erzählungen sind für mich immer die wertvollsten gewesen, weil ich habe natürlich in so einer Depressionsphase, in der ich war ja auch 1,5 Jahre komplett raus, viele Bücher gelesen. Natürlich gibt es dann am Anfang ganz viele Bücher, die sagen, so kommst du raus, das musst du machen, Achtsamkeit und was alles für Themen. Und irgendwie hat nichts so richtig geholfen. Mit jedem Buch hatte ich so Hoffnung und gedacht, ah, das ist jetzt ein guter Plan, das mache ich, dann wird alles gut. War doch wieder nichts. Und diese betroffenen Erzählungen haben bei mir die Schlüssel ausgelöst, die es wirklich braucht. Also dieses, du darfst das akzeptieren. Es gibt andere, die haben das auch. Und was haben die gemacht? Irgendwann haben die akzeptiert, dass es so ist. Die haben sich helfen lassen. Die waren irgendwann mal in der Psychotherapie. Also kannst du da vielleicht auch hin. Die waren in der Klinik. Also darfst du da auch hingehen. Deswegen finde ich das immer so wertvoll, wenn betroffenen Bücher rauskommen oder wenn betroffenen Bücher da sind und die vor allem, ich meine, du brichst ja auch so mit dieser Romantik in diesen Konzernen, ne, dass da alles toll ist und alles super ist, sondern es kommt ja auch nicht auf die Konzerne an, sondern auf dich selbst. Das ist ja, es kann natürlich auch die Arbeitsstelle sein, die sehr toxisch ist oder der Arbeitgeber, aber in den allermeisten Fällen ist es man ja selbst, der sich das bildet. Du sagst ja, Persönlichkeit kann man dann schwer verändern. Man kann nur, und das ist so der Blick von mir, man kann die Persönlichkeit aber so einsetzen, dass sie einem zum Vorteil ist. Also diesen Perfektionismus schalte ich heute ein, wenn ich mal ein Buch schreibe oder wenn ich irgendwie mit dir jetzt einen Podcast aufnehme. Aber ich lasse den auch mal sein und darf auch mal ein Clown oder sein oder einen Fehler machen, wenn ich jetzt nur einen Kaffee auf dem Balkon trinke.
So ist richtig, ja.
Da möchtest du nichts hinzufügen, okay?
Nee, also ich denke auch, also wenn ich da was hinzufügen sollte, dann kann ich vielleicht nur sagen, ich habe mir nie gedacht, dass das Leute überhaupt interessiert, ja, meine Geschichte. Ich wollte es ja wirklich nur für meinen Sohn aufschreiben, für den Nick. Und ich habe ja auch anfangs keinen Verlag gefunden und so weiter. Also ich habe mir dann gedacht, komm, ich mache das fertig. Dann habe ich das in einen Buchdeckel eingeschlossen. Dann kann ich selber ein bisschen mit dem Thema abschließen. Und bei jeder Familienfeier kann ich sagen, muss ich nicht immer alles wieder erzählen, lese einfach das Buch. So. Und was ich jetzt aber sehe, ist durch die Zuschriften von den Leser und Leserinnen, obwohl die Krankheit so verschieden ist und die Symptome so verschieden sind, aber es gibt doch viele Sachen, und das sind jetzt nicht die Tipps, die dir jemand gibt, aber so, wie man sich fühlt, wie unverstanden man sich fühlt, wie schlecht ich selber war, mir das einzugestehen, ja, wie, dass ich die Krankheit akzeptiert habe, dass ich dann nochmal in der Psychiatrie und in der Tagesklinik und so weiter gegangen bin. Ich glaube, das zeigt den Menschen halt auch auf, okay, es gibt so andere Leute auch noch, die schon mal durchgemacht haben, bei denen es vielleicht auch wieder gut ausgegangen ist. Ja, ich glaube, wir konzentrieren uns auch oft auf die Fälle, wo es nicht mehr gut geworden ist. Also es gibt ja so 10% aller Depressionen, die beginnen, die chronifizieren sich ja, aber der Großteil der Menschen, der kann wirklich gut geholfen werden. Und wir verlieren uns oft, wenn man im Internet nach Depressionen googelt oder so weiter, also in sozialen Medien, da kommen wir immer auf den Todesstern, ja, auf den, ja, da geht gar nichts mehr. Und mir ist halt wichtig zu zeigen, dass wir den Leuten, die halt einmal psychisch krank sind, dass man denen eine zweite Chance gibt. Weil für viele Leute da draußen ist nicht die Frage, ob man mal psychisch krank wird, sondern nur die Frage, wann das passiert. Also wir beide, wir waren jetzt schon mal dran, ja. Und für viele, die jetzt zuhören, die kommen vielleicht noch mal dran. Ja, das ist jetzt nicht so, das sage ich jetzt so dahin, sondern da gibt es auch ganz konkrete Statistiken. Ich glaube, die WHO sagt, jeder zweite Erwachsene hat einmal im Leben eine behandlungsbedürftige psychische Krise. Also das ist real. Ja, die Frage ist nur, wenn das dann auftritt, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, gerade bei Depression hilft dir ein Ratgeberbuch weniger als so eine Geschichte, wo man sagt, okay, ja, der Nikolas, der hat auch den gleichen Fehler gemacht wie ich, ja. Vielleicht muss ich da jetzt nicht so streng mit mir sein. Ja. Das war so irgendwie mein Zugang zu dem Ganzen und auch so ein bisschen der Zugang von meiner Frau, weil wir gesagt haben, schau, wir können jetzt niemanden, ich kann dir jetzt nicht mit einem Buch den Anspruch haben, ich heile dir deine Depression. Ja, jeder, der das macht, einfach aufstehen und weglaufen, ja. Das gibt's nicht. Aber man kann vielleicht eine Geschichte erzählen, die den Leuten ein bisschen Mut macht und wo sie verstanden werden und eine Geschichte, die sie vielleicht den Menschen geben, die sie noch nicht verstehen oder sagen, ah, hoppla, jetzt verstehe ich dich und deine Erkrankung ein bisschen besser. Und wenn es da ein bisschen was ausgelöst hat, dann ist das, war es schon wert, diese ganze Reise. Genau.
Wie bist du auf den Titel gekommen?
Ich bin seit Leben schon großer Ärztefan von der Band. Und die haben ja ein Lied, das heißt Himmel ist blau, Himmelblau, Entschuldigung, der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Ich glaube, das ist auf der Jazz ist anders Platte drauf. Und ich habe den ersten Wurf von dem Buch irgendwie so fertig gehabt und ich habe mir gedacht, da muss auf alle Fälle dieses Lied rein von die Ärzte, ja, weil das ist ja, das gibt, das finde ich, das gibt so viel Zuversicht ja, nach so einer langen grauen Strecke und das passt doch irgendwie rein. Und ich habe dann mich hingesetzt am Laptop, habe rausgesucht, das Management von die Ärzte, wer ist das? Welche E-Mail-Adresse haben die? Habe E-Mail hingeschickt und gesagt, ich bin der Thomas, ich mache ein Buch über Depression, ich würde gerne den Songtext von der Band abdrucken. Und dann haben die nach 2 Stunden schon zurückgestimmt. So, der Thomas, finden wir mega, mach das. Machen. Mega. Schick uns, wenn das Buch dann fertig ist, schick uns mal ein Exemplar. Und das ist so eine typische Aktion gewesen, die der frühere Thomas einfach so gemacht hätte. Ja, einfach machen, frech sein und machen. Aber wo ich so in dieser Depression gesteckt bin, hätte ich mir das nie zugetraut. Da hätte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein, überhaupt kein Selbstvertrauen gehabt. Und da habe ich gemerkt, hoppla, was ich da jetzt gemacht habe, da hat so der alte Thomas wieder durchgefunkelt durch dieses ganze Dickicht. Ja, dann ist dann wieder eine Woche schlechter gegangen. Aber so, das waren so Lichtpunkte, wo wieder so die Person von früher durchgekommen ist. Und das war auch so dann die richtig guten Zeichen, wo ich mir dachte, ah, jetzt geht's wirklich bergauf. Obwohl ja diese Genesung bei der Person immer so eine Wellenkurve ist und die ewig lange hin und her geht. Aber da habe ich mir gedacht, okay, das hast du jetzt gut gemacht, weil das nicht nachgedacht, einfach machen. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, was ist, jetzt habe ich Himmelblau, jetzt muss ich nur überlegen, was ist so der Titel. Und dann war es irgendwie klar, weil der Person ist immer grau und schwarz und genau. So ist der Titel entstanden. Ich hatte auch mal so einen Alternativtitel. Aber da bin ich dann draufgekommen, dass genau das so eine Kampagne ist von der Welthungerhilfe. Ja. Habe ich dann in München ein Plakat gesehen. Ich glaube, es war irgendwie Hunger auf Leben oder so, war mal so ein Arbeitstitel. Und da habe ich gedacht, okay, nee, das kann ich nicht nehmen. Ist ja hier UNICEF. Genau. Aber nee, so bin ich da hingekommen, ja.
Und den Panda hast du dir selbst nachempfunden oder wo kommt der her?
Genau, der Panda ist einfach genauso, so war ich ja, so total am Sofa sitzend und irgendwie in den Gedanken und kann sich nicht mehr vom Sofa irgendwie hochziehen. Ja.
Also der guckt auch so Fragen, ne? Was ist hier los?
Ja, so hier, der hat irgendwie keine Ahnung. Ja, und ich mag halt Pandas. Ich war selber auch lange Zeit in Asien und genau.
Ja, cool. Dann hast du noch was, kannst du mal kurz erklären? Ich war bei dir auf der Webseite, da hast du ein Kartenspiel auch entwickelt, ne? Was zählt wirklich? Was hat es damit auf sich?
Genau, das Kartenspiel, das habe ich auch hier. Das Kartenspiel ist entstanden aus einer Übung in der Therapie. Und das war ganz toll, weil ich da so ein bisschen den Grund rausgefunden habe, warum ich da überhaupt reingeschlittert bin. Das war, die Therapeutin hat mir so 3, 4 A4 Zettel gegeben, ja, so typische Therapeuten-Kopiermaschine hat das ausgesagt, 100 Mal schon kopiert, fast nichts mehr kann man lesen hier, so, alles nur schwarz und weiß, das schaut ja alles aus wie, das ist ja Wahnsinn, ne? Also, okay, und mit dem hat es dann gesagt, ich soll so lange hier wegstreichen, da waren Werte oben auf dem Blatt, also Werte, die man im Leben haben kann, und ich soll mich so lange mit dem beschäftigen, bis von denen, da waren so 70, 80 Werte drauf, bis nur 5 übrig bleiben sind, die, wo ich in meinem vorigen Leben, Leben 1.0 vor der Depression, die mir halt wirklich wichtig waren. Und da habe ich halt dann erkannt, das waren so Dinge wie irgendwas Großes erreichen, kompetent sein, alles so Dinge größer, höher, schneller, weiter, so ein bisschen finanziell unabhängig sein. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt haben wir diese 5 Dinge. Und jetzt vergleichen wir das mal mit der Lebensrealität, in der sie da waren. Ja, kleines Kind, Frau macht sich selbstständig, du fängst einen neuen Job an. Und dann habe ich zum ersten Mal so schwarz auf weiß wirklich erkannt, wo ich mir gedacht habe, ja, Thomas, das kann nicht funktionieren. Ne? Wenn du nach den Zielen nachläufst und hast aber das Leben, das geht nicht. Das ist so quasi, das kannst du machen, wenn du 20 bist und von der Uni raus. Du magst alles in der Arbeit stecken, dann geht es. Aber mit dem Leben, das du jetzt mit 35 hast, das geht nicht mehr. Und dann haben wir die Übung nochmal gemacht und haben so ein bisschen geschaut, was sind denn so Dinge, die mir schon immer Spaß gemacht haben, auch vielleicht als Kind oder in der Jugend. Und da sind dann so Dinge rausgekommen, wie anderen irgendwas weitergeben, so unterrichten. Ich bin auch total gern unterwegs und du irgendwas basteln, Fahrräder mit Holz, irgendwas. Und das sind so Dinge, das sind dann 5 Werte rausgekommen, wo ich sage, das könnte so ein bisschen das Fundament sein für das Leben 2.0. Ich sage immer 1.0 und 2.0 nach der Depression. Und ich versuche mich da jetzt dran zu halten. Es klappt mal mehr, mal weniger. Aber das Wichtigste ist, ich habe so ein bisschen jetzt einen Kompass, wo es hingehen soll. Und ich habe jetzt wirklich erkannt, warum ich da so rein gelaufen bin mit diesem Werteset, das ich früher hatte. Und das hat auch mir geholfen, nochmal zu akzeptieren, Thomas, da muss ich irgendwas ändern. Ja. Und das Kartenspiel ist dann gemeinsam mit der Therapeutin entstanden, weil ich gesagt habe, das muss ich irgendwie schöner aussehen können. Ja, da ist so der Produktmanager durchgegangen. Das muss ich irgendwie besser aussehen können als so irgendwie 100-mal kopierte Zettel. Und es gibt so Kartenspiele von so Psychologieverlagen, aber da sind immer Menschen drauf. Und ich habe nie verstanden, warum jetzt irgendwie bei Kompetenz ein Mann drauf sein soll und bei Freundschaft der Frau. Deswegen habe ich Pandas genommen und beim Panda kann man ja von außen nicht erkennen, ob das Männchen oder Weibchen ist. Die sind, das ist ganz schwer zum Unterscheiden. Und ja, hat sich so entwickelt. Das war so das zweite Projekt, um mit dem Ganzen ein bisschen fertig zu werden. Und für die Leute, die es gerade hören, gerne mal die Karten ansehen und wir haben auch gerade noch mal so eine Spendenaktion, wo man seinen Einrichtungen, wo man mal war, Psychotherapeuten, Tageskliniken, Psychiatrien, so ein Kartenset schenken kann und wir übernehmen die Kosten dafür, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur irgendwas Kommerzielles machen, sondern wir wollen ein bisschen was zurückgeben. Und ich finde halt, mit den Karten macht es mehr Spaß als mit diesen kopierten Zetteln. Und ja, da kann man gerne bei meinem Insta vorbeischauen. Da kann man das nochmal, kann man sich einfach eintragen und wir schicken das dann dorthin.
Sehr schön. Also er hat mich echt angesprochen. Sieht auch echt schön aus. Man sieht da so ein paar kleine Bilder, ne, mit den Pandas. was für Werte da drauf sind, finde ich echt
Naja, und
klug.
da ist auch dann so ein Kordel dabei mit so Clips, da wo man sich das dann am Kühlschrank hängen kann. Und ja, das ist eigentlich, klingt das relativ einfach, diese Übung. Also es sind 90 Karten, wenn man sich die vor sich auflegt. Das ist so 1 Meter mal 1,5 Meter wahrscheinlich. Aber das wird so richtig schwer. Also die Hälfte kann man mal schnell weglegen. Aber bis man dann wirklich auf 5 runterkommt oder auf die letzten 10, das ist schon wirklich schwierig. Und da merkt man halt auch, hey, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Das kann nicht alles gleich wichtig sein. Also wenn ich jetzt Familienvater bin und mein Sohn ist mal so wichtig, dann muss ich halt mal eine Karte ziehen, die heißt Papa sein. So, dann habe ich jetzt nur noch 4, die ich mal auswählen kann. Und ich finde, dieses Einengen ist schon mal eine gute Übung. Ob es jetzt 4 oder 5 oder 6 sind, ist im Endeffekt egal, aber dieses, was ist wirklich wichtig und zu welchen Sachen sage ich jetzt nein, da ist es schon wichtig, glaube ich, ja, so ein bisschen einen Kompass zu haben. Gerade jetzt in so einer Welt, die sich gefühlt zu schnell dreht, dass man gar nicht mehr mitkommt, was alles passiert, ist es schon gut, wenn man da ein bisschen bei sich bleiben kann.
Und jetzt so zum Schluss, du hast vorhin noch mal angerissen, alle Angehörigen, die jetzt zuhören, sind auch immer wieder welche, die mich anschreiben. Ihr habt ein Angehörigenprogramm gestartet.
Ja,
Das kann ich
genau.
glaube gar nicht so lange her, glaube ich, oder?
Also es ist schon ein bisschen so, ein Dreivierteljahr läuft es schon. Wir haben das erste Mal mit Leuten gemacht, die sich übers Buch gemeldet haben, ganz inoffiziell. Und wir haben so ein Team, also das ist im Wesentlichen meine Frau als Angehörige, ich als Betroffener. Das heißt, wir sind immer so ein Du, die versucht, diese Situation aus beiden Seiten zu betrachten. Und wir haben eine Psychiaterin, wir haben eine Psychotherapeutin, eine Kinderpsychologin, eine Paartherapeutin, Sozialarbeiterin und so weiter. Wir haben ein ganzes Team zusammengestellt an Leuten, wo wir versuchen, Angehörige wirklich an die Hand zu nehmen und die in einer Community zusammenbringen, wo man A, so die besten Tipps austauscht über so ein Videoformat, wo man sich aber auch gemeinsam treffen kann online, wo man gemeinsam chatten kann online. Oder auch mal eine Fragestunde mitmachen kann, wo man einfach mal eine Stunde mit einer Psychotherapeutin sprechen kann. Und das ist jetzt seit einem Monat offiziell angelaufen. Wir haben das noch nicht groß beworben, aber das läuft ganz gut. Es gibt auch ganz viel Nachfrage. Ich sehe jetzt für uns die Aufgabe, wie findet man denn die Angehörigen in einer frühen Phase noch, weißt du, wo es gerade losgeht, wo diese Krise in diese Familie kommt. Ich glaube, da kann man am allermeisten noch bewirken. Ja? Und unser großes Ziel ist, dass wir Teile von den Plätzen in dem Programm, müssen natürlich auch die Experten irgendwie zahlen, dass wir Teile von dem Programm dann über Spenden und Sponsoring quasi auch frei zur Verfügung stellen können. Aber das ist so quasi der Plan dann wahrscheinlich für nächstes Jahr, dass wir da irgendwie Fördermittel beantragen können. Jetzt sind wir mal dabei, so dies mit den Angehörigen wirklich da die ersten großen Gruppen wirklich an die Hand zu nehmen. Und wir haben gesehen, dass, was ich total spannend fand, ist, wir haben so diesen Raum aufgemacht, wo die Leute miteinander chatten können, mal alle eingeladen. Und meine Frau und ich, wir haben noch gar nichts geschrieben. Und da hat schon die erste Person mal, ja, ich heiße, keine Ahnung, Petra und das ist meine Geschichte. Und das hat das Eis gebrochen. Und dann sind dann auf einmal alle Leute raus mit den Geschichten, die sich alle selber nicht kennen, aber das hat gesehen, dass viele Leute, auch Angehörige, dass die da so ein bisschen ein Ventil gefunden haben, okay. Ich kann auch mal ein bisschen Druck ablassen und ich sehe, okay, da gibt's auch noch 10 andere Mamas, wo das Kind in der Schule ist und schon mit Depression kämpft. Und ich bin da nicht alleine. Und das ist so ein ähnlicher Effekt wie bei dem Buch. Klar kann ich die Situation von dir nicht beeinflussen, aber ich kann so dieses, wir sind da alle zusammen mit drinnen, Gefühl hervorrufen. Und das hilft oft mehr als irgendwie ein ganz konkreter Tipp. Ja, es gibt natürlich auch so konkrete Tipps wie diese ganzen Formulare, die man beantragen muss und kann und wie lange bekommt man Krankengeld und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch alles, aber das Wesentliche ist die Community. Ja, und das wär so der große Wunsch, dass man da eine große Angehörigen-Community zusammenbringt, wo sich geholfen wird. Ja, wo auch irgendwie dann so, in der Therapie gibt es ja auch so diese ich weiß nicht, wie das immer heißt, immer anders, wo sich dann die Patienten untereinander austauschen. Und ich glaube, das hilft bei Angehörigen dann genauso. Einfach mal, wie habt ihr das gemacht, ja? Oder wie machst du das? Ja.
Auch sich verstanden fühlen ist, glaube ich, immer super.
Genau.
Also unter anderen
Genau.
Menschen zu sein, die das auch haben. Wie kommt man da hin? Wie kann man sich da bei dir melden? Oder wie kann man
Ja,
da
da kann man
teilnehmen?
einfach auf die Webseite gehen, himmelblau.jetzt, und dann gibt es einen Link zu dem Angehörigenprogramm. Ansonsten gerne auch per Insta oder per E-Mail bei uns melden. Und wir haben auch so einen kleinen Fragebogen, wo man ein bisschen messen kann, wie sehr die Belastung gerade ist. Wir haben einige so Tools auch entwickelt. Aber prinzipiell findet man alles auf der Webseite, ja, und auf meinem Insta. Genau.
Genau, ich sehe gerade den Depressions-Selbsttest kann man machen nach dem PHQ-9-Formular, ne?
Genau, es gibt für Angehörigen dann noch was extra, das sieht man auf der Webseite noch nicht, aber wenn man auf die Webseite geht, dann findet man unten auch das Angehörigenprogramm. Genau, das heißt Himmelblau Punkt zusammen.
Das ist
Das ist
alles
so
himmelblau
meine.
beim Thomas.
Ja, wenn man mit einem anfängt, dann kann man urschwer von dem Namen weggehen. Das ist noch so ein Arbeitstitel, vielleicht ändert sich das nochmal, ja.
Okay. Schön. Jetzt wollte ich noch abschließend, genau, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dein Angehörigenprogramm. Das Spiel hatten wir durch. Genau, und was ich noch sagen wollte, wer den Thomas mal live oder persönlich kennenlernen will, du machst doch eine Lesereise, glaube ich, jetzt dieses Jahr, oder?
Ja, genau. Ich bin jetzt dann im September, Oktober geht es richtig los, wieder auf Lesereise unterwegs. Und ja, das ist für mich total ungewöhnlich. Aber es macht mich ungewöhnlich, weil ich jetzt sage, ich bin Autor. Geht im Kopf noch nicht zusammen, aber es macht mir jedes Mal mehr Spaß. Also es ist echt toll, wenn man dann auch die wenn man da wirklich den Kontakt zu den Leuten findet. Und ich habe das Glück, dass ich bei den Lesungen, dass ich da immer komplett frei entscheiden darf, was ich mache. Und ich habe so ein bisschen so ein Multimedia-Ding draus gemacht, auch aufgrund meiner Technikaffinität. Also die Bilder, die man im Buch kennt, die wurden ein bisschen zu Leben erweckt, die laufen im Hintergrund ab. Und ich hole mir dann jemand aus dem Publikum raus und ich versuche dann so Teile aus dem Buch zu lesen, wo dann die andere Person entweder meine Frau ist oder die Psychotherapeutin. Und ich versuche halt, die Leute da einmal richtig emotional zu packen und auf diese depressive Reise mitzunehmen, aber dann auch natürlich im Nachhinein zu zeigen, wie kommt man da wieder raus, was kann man machen, und dass man halt eben sich auch professionelle Hilfe holen muss. Ja, und Lesereise macht einfach Spaß. Das Reisen ist halt wieder aufwendig, aber ja, wenn sonst nichts ist. Ja, also bin einmal quer durch Deutschland jetzt unterwegs und findet man auch auf der Webseite die Termine. Ja, würde mich freuen, wenn da viele, viele kommen. Es gibt auch ein paar Online-Termine, da kann man sich auch dann so von zu Hause zuschalten. Genau, also das wird große, große. Ich glaube, im Oktober bin ich quasi permanent nur unterwegs, ja. Aber mal gucken, wie das läuft.
Also quer durch Deutschland, du bist ja tatsächlich für jeden erreichbar. Kassel, Dresden, Frankfurt, Hannover, Hamm, München, Peine, Auerbach, Fulda, Riedstadt. Also da kann jeder einen Termin finden, wo er nicht so lang fahren muss.
Ich glaube auch, ja, da ist für jeden was dabei, ja, genau.
Sehr schön. Thomas, ich danke dir vielmals für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, dafür, dass du dir so viel Zeit innerhalb deiner Urlaubszeit genommen hast. War ein tolles Interview. Vielen Dank.
Ich sage auch danke, Nikolas. Auch danke, dass du da hier so viel machst für die Menschen wie uns, die Betroffenen, aber auch allen anderen, die da irgendwie mit dranhängen. Sag nochmal danke für die Einladung und ja, wünsche allen alles Gute.
Danke dir, mach's gut.
Ciao, ciao.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.